SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen, Montag, der 5. September. Es ist ein wuchtiges Entlastungspaket, das die Ampelkoalition geschnürt hat. 65 Milliarden Euro ist es schwer. Eine Nacht, nämlich von Samstag auf Sonntag, wurde durchverhandelt und was SPD, Grüne und FDP danach vorgestellt haben, übersteigt das Volumen der beiden Vorgängerpakete. Denn die Lage ist ernst. Deshalb präsentiert sich der Bundeskanzler als Mutmacher.
Dann gibt es natürlich das Problem mit den Preisen, mit dem Geld. Und da kümmern wir uns jetzt darum, dass das auch etwas ist, wo die Preise von uns mit allen Möglichkeiten unter Kontrolle gebracht werden sollen. Aber wir gleichzeitig dafür sorgen, dass man auch mithalten kann, indem wir Entlastungsmaßnahmen für die Bürger und Bürger bereitstellen.
Olaf Scholz gestern Abend im ZDF-Sommerinterview. Und zu diesen Entlastungsmaßnahmen gehören unter anderem Einmalzahlungen für Rentner in Höhe von 300 und für Studenten von 200 Euro. Es gibt mehr Kindergeld, das Wohngeld wird reformiert, ein Bürgergeld neu eingeführt. Die Reaktionen fasst unser Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer zusammen.
Lob kommt tatsächlich auch von Kritikern. Viele sagen, einzelne Maßnahmen sind einfach gut und sie sind auch notwendig angesichts der Situation. Von den Gewerkschaften, vom DGB, da heißt es, das Paket insgesamt sei beeindruckend. Die guten Absichten müssten jetzt aber schnell in konkrete und überzeugende Gesetze gegossen werden. Einige Sozialverbände loben auch, zumindest teilweise, der Deutsche Caritasverband spricht von einer Einigung, die die sozialen Folgen der politisch verursachten Gasknappheit spürbar abfedern werde. Und Kritik kommt natürlich von der Opposition. Unionsfraktionsvize Jens Spahn bezeichnete die Maßnahmen eher als ein Arbeitsprogramm für die Regierung. Von der Linken, von Dietmar Bartsch, dem Fraktionschef im Bundestag, heißt es, das Paket sei vielfach enttäuschend und die AfD, die spricht von einer kostspieligen Symptombekämpfung. Man hätte da eher die Steuern senken sollen, zum Beispiel bei Lebensmittelpreisen. Und auch die Wirtschaft und das Handwerk, die zeigen sich enttäuscht. Hier hätte man sich vor allen Dingen mehr Unterstützung gewünscht für Betriebe, die eben unter den explodierenden Energiepreisen leiden.
Ebenfalls enthalten im dritten Entlastungspaket ist eine Strompreisbremse. Privathaushalte sowie kleine und mittelständische Unternehmen sollen für einen Basisverbrauch an Strom einen vergünstigten Preis zahlen, finanziert durch eine Übergewinnabgabe. Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaft an der Uni Erlangen-Nürnberg und eine der Wirtschaftsweisen, sieht das kritisch.
Ob man jetzt über eine Preisdeckelung beim Strom arbeiten muss, auch nur für einen Grundverbrauch, das ist doch sehr fraglich. Wir haben ja auch eine Energiekrise. Gas ist knapp, aber auch Strom ist knapp, weil ja in Frankreich die Kernkraftwerke nicht vollumfänglich laufen, weil wir wenig Erzeugungskapazitäten haben und die erst mobilisieren müssen, also Kohle, möglicherweise auch die Atomkraftwerke. Und insofern ist ein Strompreisdeckel doch kritisch zu sehen, weil er natürlich den Verbrauch anheizt.
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hier im Interview in SWR aktuell. Und Reaktionen auf das dritte Entlastungspaket aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben wir online für Sie, swraktuell.de. Kanada ist erschüttert worden von einer Serie von Messerangriffen. 10 Menschen wurden getötet, 15 Verletzte zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Florian Mayer.
An 13 verschiedenen Tatorten in der kanadischen Provinz Saskatchewan sollen 2 Männer teils gezielt, teils wahllos auf Menschen eingestochen haben. Die ersten Meldungen über Messerangriffe sollen bereits am frühen Sonntagmorgen bei der Polizei eingegangen sein. Gegen Nachmittag habe es dann Berichte über ähnliche Angriffe aus den Nachbarprovinzen Alberta und Manitoba gegeben. Rhonda Blackmore, Leiterin der kanadischen Polizei in Saskatchewan, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass 2 Tatverdächtige ermittelt worden seien. Die Ermittlungen befänden sich aber noch in einer sehr frühen Phase. Unklar sei, wo sich die beiden Tatverdächtigen aktuell aufhalten, wohin sie unterwegs sind, in welcher Beziehung sie zueinander stehen und ob sie bereits vorher der Polizei aufgefallen waren.
In Chile konnten die Menschen gestern über den Entwurf für eine neue Verfassung abstimmen und die Deutlichkeit der Entscheidung überrascht dann doch ein wenig. 62% derjenigen, die abgestimmt haben, lehnten den Verfassungsentwurf ab. Das teilte die Wahlbehörde mit, nachdem fast alle Stimmen ausgezählt sind. Die neue Verfassung sah unter anderem mehr Autonomie für Chiles indigene Bevölkerung sowie ein Recht auf Abtreibung vor. Beim Absturz eines offenbar führungslosen Privatjets in die Ostsee sind vermutlich alle vier Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine war in Spanien gestartet und sollte in Köln landen. Stattdessen flog sie bis kurz vor Lettland. Luftfahrtexperten vermuten, der Druck in der Kabine könnte abgefallen und die Insassen ohnmächtig geworden sein. Der Autopilot hat die Maschine dann geflogen, bis die Tanks leer waren. Es läuft sogar sehr gut für das deutsche Team bei der Basketball-Europameisterschaft. Gegen Litauen holte die DBB-Auswahl einen 109-107 Sieg. Jakob Rüger.
In der Hammergruppe B mit drei EM-Favoriten ist Deutschland das einzige Team, das bislang noch nicht verloren hat. Und die DBB-Auswahl steht auch bislang als einzige Mannschaft vorzeitig im Achtelfinale der Europameisterschaft. Möglich wurde das durch den 109-107 Sieg nach zweifacher Verlängerung gegen Litauen. Aus einer geschlossenen Mannschaft ragte der junge Franz Wagner mit 32 Punkten heraus.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wieder viel Sonnenschein, dazu ein paar Quellwolken. Gegen Nachmittag und am Abend dann Schauer und Gewitter, möglich vor allem im Südschwarzwald, auf der Alb, in der Eifel und Richtung Saarland. Die Höchsttemperaturen 24 bis 31 Grad.
SWR aktuell Service.
Es ist Montagmorgen. In Rheinland-Pfalz geht gleich die Schule wieder los. Und für viele bedeutet das auch erster Arbeitstag nach dem Urlaub. Bei vielen stellt sich ein ausgeprägtes Stimmungstief dann ein, das sogenannte Post-Holiday-Syndrom. Schätzungen zufolge leiden etwa 2/3 aller Arbeitnehmer darunter. Was es damit auf sich hat, das habe ich mit Julia Scharnhorst besprochen. Sie ist Psychologin und Beraterin. Frau Scharnhorst, woran liegt das denn, dass sich einige nach dem Urlaub oft müder und unmotivierter fühlen als vorher?
Ich fürchte, das liegt ein bisschen auch an der Vorbereitung vor dem Urlaub. Wenn man nämlich zum Beispiel keine Stellvertretung organisiert hat, wird man dann feststellen, dass plötzlich ganz viel Arbeit sich angehäuft hat und man eben doch nicht entspannt wieder den ersten Arbeitstag beginnt, sondern schon ganz schnell wieder der Arbeit hinterherrennen muss. Es wäre auch sinnvoll zum Beispiel, wenn man einen Mail-Account hat, da erstmal noch den Abwesenheitsassistenten 1-2 Tage laufen zu lassen, dass man nicht sofort mit aktuellen Dingen überschwemmt wird, sondern erstmal Zeit hat, ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich passiert, gibt es was Neues, worum muss ich mich dringend kümmern. Also nicht gleich die ersten Arbeitstage so voll stopfen mit Aktivitäten.
Also jetzt nehmen wir mal an, jemand, der heute zurückkehrt an seinen Arbeitsplatz, weil eben die Sommerferien zu Ende sind, hat das nicht gemacht, hat diese Vorschläge, die Sie gerade genannt haben, nicht beherzigt und die Arbeitswelt bricht über einem zusammen. Was empfehlen Sie, damit man sich dann doch so ein bisschen von der Erholung noch bewahrt und nicht gleich nach den ersten 3-4 Stunden der Urlaub gefühlt schon wieder 2 Jahre zurückliegt?
Also was ich immer schön finde, ist tatsächlich ein bisschen Erinnerung vom Urlaub mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. Also vielleicht irgendein schönes Foto oder irgendeinen Gegenstand, den man da gesammelt hat, einen Stein, eine Muschel, dass man da immer noch mal hingucken kann und noch mal sagen, ach ja, da war ich gerade noch. Das hilft so ein bisschen, das Urlaubsfeeling aufrecht zu erhalten.
Vielleicht auch, dass man ein besonders schönes Erlebnis hatte und wenn es dann ganz dicke kommt, sich genau daran zu erinnern, ist das hilfreich?
Ja, genau. Das wäre auch schön, wenn man das ein bisschen mit den Kollegen teilt. Also man kommt ja jetzt wieder rein und hat wahrscheinlich ganz viele Kollegen, die schon wieder gearbeitet haben in der letzten Woche. Und die wissen das dann auch gleich, dass man vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist.
Oft hat man nach dem Urlaub ja auch Probleme mit der Konzentration. Routinearbeiten, die gehen einem noch nicht so leicht wieder von der Hand wie gewohnt. Was empfehlen Sie in solchen Fällen?
Ja, wie der Name schon sagt, Routinearbeiten, eigentlich ist das Gewohnheitssache. Also wahrscheinlich muss man nur mal kurz überlegen, wie habe ich das eigentlich sonst immer gemacht, um dann doch eigentlich schnell wieder reinzufinden.
Und insgesamt, was ist das Beste, dass man bis zum nächsten Urlaub, der dann vielleicht im Herbst kommt oder bei einigen sicherlich auch erst im Winter, dass man ausgeglichen und entspannt den Arbeitsalltag meistert?
Da sollte man so kleine Mini-Urlaube einbauen. Das heißt zum Beispiel wirklich Pausen machen und in den Pausen auch was Schönes machen. Also wenn man im Urlaub gern spazieren gegangen ist, dann kann man vielleicht auch in der Mittagspause nochmal einen kleinen Spaziergang einlegen. Gerade am Anfang jetzt dieser Arbeitswoche dafür sorgen, dass keine Überstunden anfallen. Pünktlich Feierabend machen, Pausen, vielleicht auch in der Wochenmitte irgendwie ein schönes Essen planen, was einen an den Urlaub erinnert. Da muss man jetzt so ein bisschen Langläuferqualitäten entwickeln. und wirklich gut seine Kräfte planen bis zum nächsten Urlaub, damit man nicht sich ganz toll erholt und dann aber in kürzester Zeit wieder völlig erschöpft ist.
Vielen Dank, Julia Scharnhorst, Psychologin und Beraterin, mit Ihren Tipps, wie Sie nach dem Urlaub wieder gut in den Arbeitsalltag starten. Denn heute ist erster Schultag in Rheinland-Pfalz nach den Sommerferien.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
50 Jahre nach dem Olympia-Attentat von München wird auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck der Opfer von damals gedacht. Bei der Geiselnahme, die von der Polizei blutig beendet wurde, kamen 11 Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft sowie 5 ihrer palästinensischen Entführer und ein deutscher Polizist ums Leben. Birgit Grundner.
Bei den Gedenkveranstaltungen werden hochrangige Gäste aus Israel und Deutschland dabei sein. In Fürstenfeldbruck allen voran der israelische Präsident Yitzhak Herzog und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit Spannung wird erwartet, ob er bei der Gelegenheit im Namen der Bundesregierung eine Entschuldigung ausspricht für die Fehler der Sicherheitsorgane vor und während des Anschlags und bei der gescheiterten Befreiungsaktion.
Die britischen Tories wollen bekannt geben, wer Nachfolger von Boris Johnson als Chef der Konservativen Partei wird und damit auch Premierminister oder Premierministerin. Als Favoritin gilt die derzeitige Außenministerin Liz Truss, die in Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen und Ex-Finanzminister Rishi Sunak liegt. Gut 6 Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza mit 86 Toten beginnt der Prozess gegen 8 mutmaßliche Unterstützer. Am 14. Juli 2016 hatte sich die islamistisch motivierte Amokfahrt mit einem LKW ereignet. Der Täter wurde damals erschossen. Das Landgericht Bad Kreuznach hat im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein für heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Nebenklage geplant. Die Verteidigung soll nach Gerichtsangaben am Freitag plädieren. Vanessa Simas.
Der Prozessverlauf hatte sich mehrfach verzögert. Die Verteidigung hatte unter anderem einen Befangenheitsantrag gegen den psychiatrischen Gutachter gestellt. Dieser sei voreingenommen und habe sein Gutachten aufgrund bloßer Vermutungen erstellt. Der Sachverständige war zu dem Schluss gekommen, dass der Angeklagte voll schuldfähig sei. Nach längerer Beratung lehnte das Gericht den Befangenheitsantrag in seiner letzten Sitzung schließlich ab. Ebenfalls abgelehnt wurde der Antrag, ein neues psychiatrisches Gutachten erstellen zu lassen.
In Baden-Württemberg kommen die Spitzen der grün-schwarzen Koalition am Nachmittag unter der Leitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu einer weiteren Sitzung der Haushaltskommission zusammen. Im Mittelpunkt stehen Ausgaben für politische Schwerpunkte. Knut Bauer.
Die grün-schwarze Landesregierung will keine neuen Schulden machen und sieht wegen der hohen finanziellen Belastungen durch den Ukraine-Krieg wenig Spielräume. In den Verhandlungen geht es zunächst um Mehrausgaben in Höhe von 340 Millionen Euro und zusätzliche Stellen in den Ministerien. CDU-Innenminister Strobel hat im Vorfeld Mehrausgaben für die innere Sicherheit und mehr Stellen für die Polizei verlangt. Die Grünen-Landesvorsitzende Schwelling hatte angeregt, die Ausnahmeklausel bei der Schuldenbremse zu nutzen, um den Klimaschutz voranzubringen.
Es ist Montag, der 5. September. Heute sollen sie wieder losgehen. Die Montagsdemonstrationen, die 1989 das Ende der DDR besiegelt haben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute Abend soll in Leipzig gegen die hohen Energiepreise und die Gasumlage protestiert werden. Unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt sieht diese Neuauflage der Demos kritisch.
Die ursprünglichen Montagsdemonstrationen zeigen sehr klar, wie freiheitsliebend die Deutschen wirklich sind. In Leipzig und anderswo hatten die Montagsdemos kurz vor dem Fall der Mauer eine klare Botschaft. Wir wollen Demokratie, wir wollen mehr Freiheiten. Anders gesagt, wir wollen das Ende der DDR. Als Pegida diesen Begriff kaperte, nämlich 2015, wollte diese Bewegung gegen Geflüchtete demonstrieren. Angst vor Überfremdung und Protest gegen die Merkel-Regierung kamen da zusammen. Heute nun soll Folgendes passieren. Der Ostbeauftragte der linken Bundestagsfraktion Sören Pellmann aus Leipzig hat für den heutigen Montag eine erste Neuauflage der Montagsdemos angekündigt. Sie soll in Leipzig stattfinden und sich gegen steigende Energiepreise und die Gasumlage richten. Nicht bei allen Linken ist das beliebt und auch der SPD-Politiker und Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider hat schon gewarnt davor, die Montagsdemos zu instrumentalisieren für Proteste gegen Energiepreise. Rechtsradikale haben schon angekündigt, im Herbst gegen Regierung und Staat generell zu demonstrieren. Die Gefahr ist also da, dass der Begriff erneut gekapert werden könnte. Eins muss klar sein, die Montagsdemos in Leipzig stehen historisch für den friedlichen Protest gegen das damalige DDR-Regime. Wer diesen Begriff benutzt, sollte das klar machen. Alles andere wäre Trittbrettfahrerei.
Die Meinung von Alfred Schmidt.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.